Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald.
Mit Ellen von den Driesch spreche ich heute über geheim gehaltene Statistiken zu Suiziden in der DDR, die sie wiedergefunden hat, und darüber, wie die Sozialforschung auf dieses Phänomen blickt. Wenn Sie persönlich Hilfeangebote suchen, dann finden Sie die bei der Telefonseelsorge beispielsweise unter 0800 111 0111 oder auch bei der Nummer gegen Kummer.
Also wir sprechen heute über deine Forschungsarbeit zur Geschichte des Suizids in der DDR von 1952 bis 1990. Und so lautet nämlich der Untertitel deines Buches, das den Titel trägt, Unter Verschluss. Und wir sprechen darüber, obwohl diese Arbeit jetzt nicht am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung entstanden ist, aber weil du jetzt hier tätig bist in der Wissenschaftskommunikation, aber auch deswegen, weil das gewissermaßen ein Teilbereich ist der Todesursachenforschung und damit auch sehr gut in unser Institut passt, auch als Thema hier beheimatet ist. Und schließlich auch noch, weil du einen Dissertationspreis damit gewonnen hast, der Deutschen Gesellschaft für Demografie. Deine Arbeit wurde also ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und da interessiert mich natürlich auch, mit dir darüber zu sprechen. Also, dein Buch ist dieses Jahr erschienen und hat, wie gesagt, diesen Titel Unter Verschluss. Was besagt denn dieser Titel?
Vielen Dank erstmal für die Einladung. Der Titel des Buches bezieht sich auf die Tatsache, dass in der DDR die Suizidstatistiken ab 1961 nicht mehr in den offiziellen Todesursachenstatistiken veröffentlicht wurden, sondern nur noch eingeschränkt verfügbar waren. Bis in die 1970er Jahre hatten dann zwar noch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Zugriff auf die Suizidstatistiken, allerdings unterlagen auch die wissenschaftlichen Arbeiten, die auf Grundlage der Daten erstellt wurden, ebenso wie die Daten selbst der Geheimhaltung. Und ab 1977 wurde dann eine verschärfte Verschlusshaltung beschlossen, sodass ab diesem Zeitpunkt die Suizidstatistiken den Geheimhaltungsgrad vertrauliche Verschlusssache hatten. Und mit dem neuen Beschluss erhielten dann nur noch der Gesundheitsminister und der Ministerpräsident der DDR die jährlichen Auswertungsergebnisse. Also auch die Forschung hatte ab dem Zeitpunkt keinen Zugriff mehr auf die Informationen.
Jetzt habe ich in deinem Buch gelesen, dass ein wichtiges Motiv dafür, das zu einer Verschlusssache zu machen, war, dass die Suizidzahlen in der Zeit als relativ hoch angesehen wurden. Von wem wurden die denn hoch angesehen? War das jetzt eine interne politische Diskussion in den Führungskreisen oder wurde das auch medial so thematisiert?
Die hohen Suizidraten in dem Gebiet der DDR wurden schon vorher, also schon Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gemessen und faszinierten eigentlich seit jeher die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und auch gerade der direkte Vergleich der Suizidraten zwischen DDR und BRD wurde auch in den Medien beider Länder immer wieder thematisiert. Interessanterweise auch dann, als die Zahlen weder den Medienvertreterinnen im Westen noch im Osten vorlagen. Beispielsweise gab es Anfang der 1960er Jahre einen Artikel im Spiegel, der die hohen Suizidraten in der DDR als Index des Grauens bezeichnete, der direkt Walter Ulbricht zuzuschreiben sei. Wie gesagt, die genauen Zahlen kannte der Spiegel zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und die vermeintlich hohen Anzahlen an Suiziden in Gefängnissen der DDR waren auch in den BRD-Medien immer wieder Thema, wobei es auch hier keine verlässlichen Zahlen, sondern nur Berichte ehemaliger Gefangener gab, die in die BRD übergesiedelt sind. Und das war quasi die Grundlage für solche Medienberichterstattungen. Tatsächlich konnte bereits in der Forschung gezeigt werden, dass die Suizidrate in den Gefängnissen der DDR niedriger war als in den Gefängnissen der BRD. Das lag allerdings weniger an den super Haftbedingungen und der Suizidprävention in den DDR-Gefängnissen, sondern an der totalen Kontrolle, die die Gelegenheiten für Suizidhandlungen auf ein Minimum reduzierte. Und auch in der DDR hieß es in Medienberichterstattungen Mitte der 70er Jahre, also nach dem Fanal von Oskar Brüsewitz, dass die BRD die internationalen Suizidstatistiken anführe und auch bei den Suiziden durch Selbstverbrennung. Auch diese Meldung war falsch, denn nicht die BRD, sondern die DDR führte Ende der 1970er Jahre die Suizidstatistiken Europas an. Und zu dem Zeitpunkt hatten auch die Journalistinnen und Journalisten der DDR gar keinen Zugriff auf die Informationen über die tatsächlichen Suizidzahlen in der DDR. Denn zu dem Zeitpunkt waren die Veröffentlichungen der Suizidzahlen schon seit ungefähr 15 Jahren unterbunden.
Das heißt, die politische Führung der DDR hatte dann durchaus auch auf Medienberichterstattung reagiert?
Ja, auf Medienberichterstattung eher weniger. Also der politischen Führung lagen die Zahlen ja vor. Aber es war beispielsweise so, dass als es zu dieser Selbstverbrennung kam von Oskar Brüsewitz in den 70er Jahren, erstmal keine Reaktion kam in den DDR-Medien. In den BRD-Medien war es sehr, sehr stark. Und ja, kurz nachdem das nicht mehr zu vermeiden war, auch sich dazu zu äußern, hat dann im neuen Deutschland sich auch die politische Führung ja, dazu geäußert, der DDR. Das ist ja quasi mehr oder weniger das mediale Parteiorgan gewesen, das Neue Deutschland, sodass man hier dann auch Stellung dazu genommen hat und da dann quasi Falschaussagen verbreitet hatte, wie beispielsweise, dass die BRD höhere Suizidzahlen aufgewiesen hat als die DDR.
Jetzt haben wir über Medien gesprochen oder sprechen wir gerade über Medien. Es scheint so, dass Suizid eher selten ein Thema tatsächlich ist in der Öffentlichkeit. Ist das auch dein Eindruck? Ist das ein Randthema in der Gesellschaft und auch in der Forschung?
Also ich würde, glaube ich, mal mit der Forschung anfangen. In der Forschung ist Suizid nämlich kein Randthema, ganz im Gegenteil. Es gibt sogar eine eigene Disziplin, die ist noch relativ jung, die nennt sich Suizidologie. Und in dieser Disziplin arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammen, um Suizid und Suizidprävention zu erforschen. Also die Suizidologie umfasst beispielsweise die Perspektiven aus der Psychologie, der Soziologie, Epidemiologie, Religionswissenschaften, Kulturwissenschaften oder Neurobiochemie. Allerdings wurden und werden Suizide heutzutage immer noch oft normativ in manchen Regionen und auch religiös problematisiert. Und die spielen auch in den Medien nur eine geringe Rolle. Also da teile ich auch deine Einschätzung. Und das liegt vor allem daran, dass immer wieder von dem sogenannten Werther-Effekt ausgegangen wird. Die These dahinter ist, dass sobald man in der Öffentlichkeit über Suizid spricht, das neue Suizide provoziert. Aber mittlerweile ist auch gut belegt, dass sensationsträchtige Darstellungen von Suizid in Medien zu sogenannten Imitationssuiziden führen kann. Also das gilt auch dann, wenn es ein hohes Identifikationspotenzial mit Personen gibt, über deren Suizide berichtet wird. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass dem Werther-Effekt der sogenannte Papageno-Effekt gegenübersteht. Da geht man davon aus, dass es eine Schutzfunktion haben kann, wenn über Suizid in Verbindung mit Hinweisen auf Hilfsangebote gesprochen wird, also auch in den Medien. Und der Schutz ist auch dann gegeben, wenn über eine Person berichtet wird, die eine suizidale Krise gemeistert hat. Also in dem Fall ist die Identifikation mit einer Person sogar heilsam. Und das bedeutet ganz konkret unterm Strich, beim Berichten über Suizid ist das Wie entscheidend. Also nicht, dass man darüber spricht, ist ein Problem, sondern wie man darüber spricht.
Dieser Titel unter Verschluss oder die Tatsache, dass du Statistiken ausgewertet hast und dich mit denen beschäftigt hast, die unter Verschluss waren, die geheim gehalten waren, führt mich dazu, dich zu fragen, du hast diese geheimen Statistiken in den Archiven gefunden und hast Quellen erschlossen, dafür besondere historische Quellen. Hast also auch einen Demografiepreis gewonnen und bist aber von deiner Ausbildung her Soziologin. Also in deiner Arbeit kreuzen sich so diverse Disziplinen. Nun würde mich interessieren, wie funktioniert das, von allem so ein bisschen zu machen? Sitzt du gern zwischen den Stühlen?
Ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass ich in meiner Forschung zwischen den Stühlen sitze, sondern eher quasi auf den Stühlen drauf. Denn interdisziplinäre Forschung ist vor allem in den Sozialwissenschaften auch durchaus üblich. Das liegt auch an der Natur der Sache, denn die Sozialwissenschaften sind unter anderem eine Kombination aus den von dir genannten Disziplinen und auch einigen anderen mehr. Also es gibt große Überschneidungen in den Theorien und Methoden. Außerdem habe ich vor meiner Promotion in Soziologie auch in Demografie meinen Master gemacht und Bachelorabschlüsse in Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Und dadurch sind mir die unterschiedlichen Perspektiven eigentlich immer geläufig gewesen und für mich auch immer sehr gut miteinander verflochten.
Diese Unterlagen, die du in den Archiven gefunden hast, galten als verloren. Du hast das selber in der Arbeit auch nochmal zitiert, dass sehr viele einschlägige Historiker und Statistiker dieser Auffassung waren. Warum hast du eigentlich nicht daran geglaubt, dass die verloren sind?
Ja, gerade diese Art der Grundlagenforschung macht für mich den Reiz der Wissenschaft aus, also etwas herauszufinden, zu recherchieren, zu analysieren und zu kommunizieren, von dem noch vieles unbekannt ist. Ich bin von Natur aus eigentlich ein recht neugieriger Mensch und diese Neugierde und den Forscherinnengeist konnte ich durch die Recherche an dem Promotionsthema ganz gut ausleben. Und ich hatte mir gedacht, naja, was so akribisch erhoben wurde, kann eigentlich gar nicht weg sein. Und dadurch, ja, war dann so ein bisschen der Reiz geweckt, zu schauen, wo finden sich denn die Informationen und welche Unterstützung findet man auch in den Bundesarchiven.
Wie viel Zeit hat es dich nun gekostet, diese Dokumente zu finden und dann auch hinterher aufzubereiten?
Also von der ersten Recherche bis zur Verteidigung der Dissertation waren es insgesamt rund 4,5 Jahre. Also die Archivrecherche selbst habe ich 2015 begonnen und die hatte dann ihre Hochzeit 2016 und 2017. Und da in der Zeit habe ich auch in ganz unterschiedlichen Archiven recherchiert, also dem Bundesarchiv hier in Berlin-Lichterfelde, dem Militärarchiv in Freiburg und auch in der Bundesbehörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, also dem sogenannten Stasi-Unterlagenarchiv. Ja, die Recherche war auch ungefähr vergleichbar mit der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also die Akten, die ich bestellt habe, sehen auch nicht so aus, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Also es sind keine kleinen Aktenmappen in A4, sondern es sind sehr, sehr große DIN-A2-Kartons, die ich in den Archiven bestellt habe, in der Hoffnung, dass sich hier die gesuchten Statistiken finden. Und da hatte ich dann auch Erfolg. Alle Tabellen habe ich dann auch immer fotografiert und direkt transkribiert. Und zum Teil hatte ich da auch Unterstützung von Hilfskräften, gerade beim Abtippen. Bei der Transkription habe ich dann auch parallel immer verschiedene Plausibilitätschecks eingebaut, um mögliche Tippfehler frühzeitig zu erkennen. Und anschließend habe ich dann alles in einen Datensatz überführt. Und auch hier direkt beispielsweise Zeit reingeplottet, um zu schauen, ob es Ausreißer gibt. Und wenn es die gab, muss ich zum Teil nochmal nachrecherchieren, um zu überprüfen, ob es jetzt Tippfehler sind oder tatsächliche Ausreißer. Und parallel zu dieser gesamten Recherche habe ich die Daten eigentlich ja konstant dokumentiert und den ja den Datensatz und die Auswertung vorbereitet. Und insgesamt hatte ich dann jetzt am Ende einen Datensatz mit knapp 500 Variablen und fast 650 Beobachtungen. Also es sind die Suizidzahlen nach Bezirk, Alter und Geschlecht, aber auch eine ganze Reihe weiterer Informationen, die ich recherchiert habe zur Demografie, Sozialstruktur, Kriminalstatistiken und Ähnlichem. Und jetzt ist der Datensatz und auch die Analyseskripte und alle ja, methodischen Informationen zu Imputationen und Ähnlichem veröffentlicht, und zwar Open Access im GESIS-Datenarchiv. Also alle, die jetzt damit arbeiten wollen, können sich den Datensatz herunterladen für ihre eigene Forschung und den nutzen. Und wenn man den Datensatz publiziert bei GESIS, ist es auch so, dass nochmal alle Dateien von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprüft werden.
Du hast jetzt mit der Arbeit etliche Forschungslücken geschlossen, also zunächst mal diese Raten tatsächlich erhoben. Hast du dann auch alle Jahre in diesem Zeitraum gefunden, von 52 bis 90?
Ja, fast. Also es ist eine nahezu geschlossene Zeitreihe. Für 1981 konnte ich die Zahlen nicht finden, wobei auch nicht klar ist, ob die tatsächlich erhoben wurden in dem Jahr. Aber ansonsten ist es eine geschlossene Zeitreihe von 1952 bis 1990, eben mit der Ausnahme 1981.
Da kann man also jetzt erstmalig über diese gesamten Jahre hinweg die Suizidraten in der DDR verfolgen und auch herausfinden, wie die mit bestimmten sozialen Faktoren zusammenhängen oder auch mit dem Alter oder dem Geschlecht. Und du hast es ja schon gesagt eingangs, sie wurden auch deswegen zur Verschlusssache, weil man natürlich ja zu jener Zeit auch das politische System als Ursache heranzog. Nun ist ja interessant, dass du auch beträchtliche Unterschiede, aber auch innerhalb des Staatsgebietes, also innerhalb der DDR gefunden hast zwischen den Bezirken. Ist das nun ein Fakt, der diese These ins Wanken bringt, dass das politische System der DDR Suizide begünstigte?
Ja, es gibt und gab auch schon vor meinem Buch Forschung, die zeigen konnte, dass eben nicht das politische System, sondern auch andere Faktoren für die hohen Raten der DDR verantwortlich sind. Und zu den Gründen für die hohen Suizidraten in der DDR zählen vor allem, dass beispielsweise schon Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts sehr viele Suizidraten, sehr hohe Suizidraten im späteren Gebiet der DDR gemessen werden konnten und sich die DDR auch die Spitzenplätze der europäischen Suizidstatistiken mit Ländern teilte, die ganz andere politische Systeme aufweisen, wie beispielsweise Ungarn, Finnland, Österreich oder Dänemark. Und in der DDR waren auch ganz bestimmte Suizidmethoden nur möglich, die beispielsweise in anderen Ländern nicht möglich waren. Es wird aber auch aufgrund der unterschiedlichen Erhebungsmethoden der Suizidstatistiken grundlegend in Frage gestellt, ob man überhaupt so einen internationalen Ländervergleich ja, valide machen kann. Allerdings wird in der wissenschaftlichen Forschungsliteratur auch der mögliche Einfluss des politischen Systems der DDR auf die Suizidraten immer wieder diskutiert, wobei generell man zum Schluss kommt, dass der Einfluss des Systems nicht so groß ist, als dass er für die hohen Suizidraten alleine verantwortlich gemacht werden kann. In meiner Arbeit ist es jetzt neu, dass ich eben nicht den Vergleich zwischen DDR und BRD in den Mittelpunkt stelle, auch nicht den Vergleich dieser unterschiedlichen Systeme oder den möglichen Einfluss, sondern die Unterschiede innerhalb des Landes zwischen den Bezirken der DDR und über einen sehr langen geschlossenen Zeitraum hinweg analysiere. Und für das gesamte Land war das zentral organisierte politische System dasselbe. Und trotzdem messe ich eben auch enorme Unterschiede zwischen den Regionen über die Zeit. Also die These, dass das System für die Suizidraten zuständig ist, ist auch dadurch nicht haltbar, dass innerhalb des Landes es eine ganz große Streuung der Raten zu konstatieren ist. Und generell ist es auch falsch, davon auszugehen, dass die Höhe der Suizidraten nur auf eine Erklärung zurückgeführt werden kann. Denn Suizidraten sind auch immer multikausalen Ursprungs. Also es gibt mehrere Gründe dafür, dass Suizidraten besonders hoch oder eben besonders niedrig sind.
Interessant ist ja dieses sehr auffällige Nord-Süd-Gefälle in den Suizidraten zwischen den Bezirken. Kannst du das noch mal erläutern?
Ja, also es ist vielmehr eine Art Nord-Süd-Anstieg als ein Gefälle, denn die Suizidraten
Ach
in den
so.
nördlichen Bezirken waren durchschnittlich deutlich niedriger als im Süden des Landes. Allerdings zeigt sich über die Zeit, dass die Suizidraten in den nördlichen Bezirken, also Schwerin, Rostock, Neubrandenburg, ansteigen, während sie beispielsweise in Berlin deutlich sinken und in Leipzig oder Karl-Marx-Stadt relativ stabil bleiben. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist auch bekannt, dass dass deutlich mehr Männer als Frauen Suizid begehen und die Suizidrate mit zunehmendem Alter steigt. Also beide Faktoren, der Altersaufbau und die Geschlechterverteilung, haben auch einen Einfluss auf das Suizidgeschehen bzw. die Suizidraten. Deswegen ist so ein tatsächlicher regionaler und zeitlicher Vergleich der Suizidraten auch nur dann möglich, wenn man die Suizidraten standardisiert. Also davon ausgeht, dass in allen Regionen und zu jeder Zeit die Alters- und Geschlechterstruktur ähnlich ist. Und für die Analysen der Suizidraten in der DDR zeigt sich auch, dass nach dieser Alters- und Geschlechterstandardisierung die Unterschiede zwischen den Suizidraten der Bezirke der DDR zwar kleiner werden, aber trotzdem bleibt weiterhin dieses deutliche Muster bestehen. Also diese geringen Suizidraten im Norden im Durchschnitt und die höheren Suizidraten gerade im Südosten. Und es kann also nicht davon ausgegangen werden, dass allein die Tatsache, wie viele ältere Menschen oder Männer in einer Region leben, die unterschiedlichen Suizidraten zwischen den Bezirken und über die Zeit erklären, sondern es muss etwas anderes dahinter stecken.
Der Bezirk Karl-Marx-Stadt führte diese unrühmliche Tabelle an. Worin unterschied sich denn dieser Bezirk nun vom Rest des Landes?
Ja, der Bezirk Karl-Marx-Stadt gehörte zu den Regionen, die schon seit über 150 Jahren sehr hohe Suizidraten aufweisen. Also es ist jetzt kein alleiniges DDR-Phänomen. Historiker sprechen sogar von einer Art Suizidmentalität. Das ist aber ein Begriff, den ich aus unterschiedlichen Gründen nicht verwenden würde. Der ehemalige Bezirk Karl-Marx-Stadt war aber auch ein Bezirk, der immer schon sehr modern war. Also er hatte hohe Urbanisierungsgrade, war sehr fortschrittlich, mit sehr viel Industrie und einer hohen Erwerbsbeteiligung von Frauen beispielsweise. Und das sind alles Faktoren, ja, die der theoretischen Erwartung nach mit hohen Suizidraten einhergehen. Denn generell kommen meine Analysen zu dem Ergebnis, dass Regionen, die stark oder auch Zeiten, die stark von Modernisierung geprägt sind, auch Zeiten sind, in denen hohe Suizidraten gemessen werden kann.
Wie kann man denn sowas erklären? Also es klingt
Ja.
doch erstmal Modernisierung, mehr Erwerbstätigkeit, bessere Gesundheitsversorgung, klingt doch erstmal nach einer positiven Entwicklung.
Ja, einerseits stimme ich dazu, allerdings ist es andererseits auch so, dass Modernisierung, strukturelle Veränderungen auch mit einer Anomie einhergehen können. Das heißt, dass Strukturen, an denen man sich bisher orientiert hat, ins Wanken geraten können. Und das wiederum kann dann zu hohen Suizidraten führen, also diese höhere Anomie in einer Bevölkerung. Und diese Ergebnisse sind auch nicht überraschend und spiegeln auch den internationalen Forschungsstand wider. Also immer dann, wenn es zu Umbrüchen kommt, also gerade auf Grundlage von Modernisierung, strukturellen Veränderungen, zeigen sich auch steigende Suizidraten.
Und was könnten das für Strukturen sein, die da ins Wanken geraten?
Ja, Anomie ist etwas, was halt nicht so stark greifbar ist, aber es ist natürlich beispielsweise, wenn es zu einem, ja, was wir jetzt auch aktuell zum Teil beobachten, also wenn es zu einer Digitalisierung, zum technischen Fortschritt kommt und Dinge, an denen man sich bisher orientiert hat, nicht mehr so bestehen, wie sie bisher lange galten und auf einmal etwas Neues kommt und man nicht mehr mithalten kann. Oder es war beispielsweise auch zu Zeiten, als die Emanzipation von Frauen zugenommen hat. Das ist natürlich auch was eine ganze Struktur oder Dinge, an denen man sich bisher orientiert hat, ja, wenn es zu Veränderungen kommt, wo man vielleicht nicht mehr richtig mitkommen kann oder überfordert ist, ist das alles, und das sind jetzt aber nicht nur einzelne Dinge, also es ist jetzt nicht nur Emanzipation oder nur medizinischer Fortschritt oder nur Urbanisierung, sondern all das, was insgesamt ja, Modernisierung, strukturelle Veränderungen in den Bevölkerungen abbildet, wenn das zusammenkommt, und man nicht mehr sich orientieren kann an Dingen, die immer schon galten, kann das zu Überforderungen führen, die dann quasi diese Anomie bedingen. Und diese Anomie wiederum spiegelt sich dann auch wieder in höheren Suizidraten.
Ja, das ist sehr spannend, wenn man von den Todesursachenstatistiken oder jetzt speziell von der Suizidstatistik auch Rückschlüsse unternehmen kann auf das Leben der Menschen. Zwangsläufig wird man ja fragen, wie der Tod mit dem Leben zusammenhängt. Und ein wichtiger Vorteil ist ja auch, dass man hier die Daten der gesamten Bevölkerung hat und sich dann also ein möglichst genaues Bild eigentlich machen kann. Wenn du jetzt nochmal über Suizide in der DDR hinaus den Blick richten würdest auf Todesursachenstatistik. Was lohnt sich dann zu untersuchen oder was kann man daraus lernen, wenn wir jetzt nicht sozusagen den individuellen Verlauf oder individuelle Merkmale untersuchen wollen, sondern schauen, welche sozialen Faktoren bestimmte Entwicklungen begünstigen, in dem Fall eben Suizide beispielsweise begünstigen oder eben auch andere zu anderen Todesursachen führen.
Ja, also generell würde ich vielleicht ein bisschen darüber hinausgehen. Forschung ist natürlich schön und gut, aber es wichtig ist natürlich auch, dass man darüber spricht. Und ich würde mir vielleicht ein bisschen als einen Teil der Antwort, die noch darüber hinausgeht, über die Fragen, die gestellt wurden, sagen, dass ich mir wünschen würde, dass Suizid generell eine größere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommt. Weil wenn wir jetzt sehr viel darüber forschen, aber keiner darüber spricht, ist das natürlich auch ein Problem, weil Wissenschaft muss natürlich auch kommuniziert werden. Und jedes Jahr fordert der Suizid mehr als doppelt so viele Todesopfer wie der Straßenverkehr, Gewalt und HIV zusammen. Letztes Jahr waren es in Anführungsstrichen nur 9.000 Menschen, aber auch das ist eine enorme Zahl, die oft nur am Rande thematisiert wird. Für eine bessere Suizidprävention müssen wir aber weiterhin mehr über die strukturellen Ursachen für Suizide und natürlich auch die psychologischen Ursachen für Suizide und Suizidraten wissen. Allerdings ist die Datengrundlage für Todesursachenstatistiken im Allgemeinen und für Suizidstatistiken im Speziellen in Deutschland aktuell sehr, sehr schlecht. Und das liegt vor allem daran, dass es kein digitales Mortalitätsregister gibt und keine bundeseinheitliche Regelung bei der Erhebung der Todesursachenstatistiken. Also Suizidstatistiken werden föderal erhoben. Das heißt, jedes Bundesland hat eigene Totenscheine. Es gibt keine zentrale Erhebung. Es gibt kein zentrales Mortalitätsregister, in dem Informationen über die Verstorbenen enthalten sind. Die Vorteile der zentral erhobenen Todesursachenstatistik der DDR sind auch heute nicht mehr gegeben. Und es gibt auch deutlich weniger Obduktionen heute in Deutschland als damals in der DDR. Und deshalb wünsche ich mir für die Zukunft vor allem bessere Daten, also eine einheitliche Erhebung, ein einheitliches Mortalitätsregister mit mehr Informationen über die Verstorbenen. Und dann wird es auch möglich sein, mehr über die Gründe herauszufinden und somit auch eine bessere Suizidprävention zu ermöglichen.
Vielen Dank, liebe Ellen, für diesen Einblick.
Sehr gerne. Danke für das Gespräch, Katja.
Das war's für heute mit dem Podcast vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Beim nächsten Mal gibt's auch wieder interessante Studien und es würde mich freuen, wenn euch das dann auch wieder interessiert. Bis dahin, tschüss!